Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2025. Heute diskutieren Jörg Alexander Florin, Managing Consultant bei Syntellic, und Ralf Haberich, CEO von ShopGate, darüber, ob Verhaltensdaten wichtiger als Demografie werden und ob personalisierte Preise die Zukunft des Handels sind. Viel Spaß beim Zuhören.
Kurz zu meiner Person, Jörg Florin. Jörg langt vollkommen. Das Alexander ist zwar ganz nett, aber würde ich jetzt nicht unbedingt immer drauf bestehen. Ganz im Gegenteil, ich bin genau Managing Consultant bzw. Head of AI und Customer Analytics bei Syntellic Consulting Group und komme traditionell eigentlich aus dem reinen Data Science Bereich, habe da vor allem bei der WIT-Gruppe meine ersten Sporen verdient, auch bei Richter und Frenzel auf den ersten E-Commerce-Plattformen und bin dann so in die Beratung gekommen und bringe heute auch ein Stück weit Expertise mit auf ganz vielen unterschiedlichen Projekten und freue mich natürlich auch gleichzeitig, dass ich einen hochgradig guten Gast habe mit Ralf, der sich aber viel besser selbst vorstellen kann, als ich das jemals tun könnte.
Danke, Jörg. Ja, im Detail könnt ihr googeln, wer wir so sind. Nur ganz kurz, Ralf Haberich, auch kennt wer du. Ralf, wohne mit meiner Familie in Wiesbaden und bin seit dem ersten Job im Jahr 2001, also seit knapp 25 Jahren, immer im Bereich digitale Transformation, auch wenn es damals noch nicht so hieß, aber Digitalisierung, E-Commerce, Software, CRM etc. unterwegs gewesen und seit 2021 bin ich Geschäftsführer bei ShopGate. Wir haben in Deutschland und in den USA Niederlassungen und betreiben ein Omnichannel- und Shopping-App-Angebot, um den Einzelhandel generell digitaler aufstellen zu lassen und dort weitere Kanäle für mehr Umsatz zu generieren.
Sehr schön. Wie möchten wir dieses Panel heute stattfinden lassen? Wir würden es ganz gerne sehr, sehr interaktiv machen. Das heißt, liebes Auditorium, bitte, bitte, bitte schreibt eure Fragen immer rein. Wir werden die ASAP, also quasi nicht am Ende einer Q&A beantworten wollen. Da, wenn wir die Zeit finden, auch noch, aber vielleicht auch von Themenblock zu Themenblock. In der Vorbereitung haben Ralf und ich uns diverse Thesen ausgedacht, die alle auf diesem schlauen Zettel hier stehen. Und die würde ich einwerfen. Und die sind recht durchstrukturiert und würden über jede These, über das Thema diskutieren. Und wenn euch da im Endeffekt Fragen unter den Fingernägeln brennen, dann schreibt sie bitte rein. Dann können wir nämlich ASAP im Endeffekt darauf antworten. Vielleicht auch hinsichtlich von der Branche her. Wir haben uns gesagt, wir wollen Dynamic Pricing Konzepte oder Pricing Konzepte vor allem auf E-Commerce Plattformen besprechen. Aber gerade, Ralf, du hast gesagt, du winkst gerade auch noch mit dem stationären Handel. Das können wir natürlich auch mit einnehmen, weil auch da gibt es diverse Beispiele, wo auch im LEH beispielsweise oder im stationären Handel durchaus Pricing gerade vollzogen wird und was da auch die Grenzen sind. Genau. Dann würde ich sagen, lieber Ralf, die erste These, die kam von dir und die finde ich besonders schön, sind: Daten sind das neue Preisschild. Damit fangen wir im Endeffekt auch ganz unten an. Aber die These lasse ich immer im Raum wirken: Daten sind das neue Preisschild. Ralf, was hat es damit auf sich? Was birgt das, die These in dir?
Ja, wir wollten sie auch ein bisschen griffiger gestalten, deswegen auch natürlich griffige und sprechende Headlines. Daten sind das neue Preisschild, als Nachfolger von Daten sind das neue Öl. Ich glaube, das ist eine Abwandlung davon natürlich. Wenn wir uns überlegen, was im Bereich smartes Pricing innerhalb und außerhalb des CRM-Systems, innerhalb und außerhalb von KI-Systemen, die natürlich in Anführungsstrichen neu jetzt dazukommen oder generell der Datenmodellierung auch passieren, ist es natürlich immer noch so, und es ist eigentlich fast traurig, darüber reden zu müssen, dass CRM-Daten dieser unterschätzte Schatz sind. Also viele Unternehmen immer noch CRM-Systeme als Adressdatenbank oder Adresspool oder als statistische Auswertung benutzen. Dabei steckt darin natürlich der wertvollste Rohstoff, den wir auch für die modernen Preisstrategien haben können, nämlich die Kundendaten selbst, die scheibchenweise und im Detail immer stärker analysiert und dann auch sozusagen predictive oder analysierend für die Zukunft auch genutzt werden können. Also wer ein CRM-System für eine Datenbank aus statistischen Zwecken nutzt, sollte wahrscheinlich überlegen, ob dieses CRM-System auch Sinn macht oder ob da ein Preis-Leistungs-Verhältnis dann auch besteht. Ich selbst habe in den letzten Jahren mit Salesforce, Microsoft, Pipedrive, HubSpot etc. gearbeitet. Kann also sagen, inhaltlich unterscheiden sich die CRM-Systeme mal ganz grob gesprochen wenig. Es kommt darauf an, was ich daraus ziehen kann und wie ich das Ganze nutze. Also konkret Kundendaten. Wer kauft wann? Wer kauft wie oft? in welchem Kanal wird gekauft, zu welchem Preis wird gekauft. Natürlich, wir wollen über Preis sprechen. Wer storniert oder wird turniert regelmäßig oder ist eben ein idealer Kunde mit sehr, sehr wenig Retouren? Wer reagiert auf Rabatte? Wer zahlt immer den vollen und damit den wertvollsten Preis für mich als Anbieter sozusagen? Das sind Themen, die eben mit dem neuen Preisschild dann auch dabei versehen werden können. Also CRM-Daten helfen, die Zahlungsbereitschaft von Kundengruppen auch prognostizieren zu können und dann darauf eben Preise darin ausrichten zu können, statt mit der Gießkanne quasi zu streuen, wird ganz, ganz gezielt segmentiert. Also Kaufverhalten, Kauffrequenz, Warenkorbgröße, Retouren etc. etc. Und es gibt eine schöne Studie von McKinsey aus dem letzten Jahr, die besagt, dass knapp 80%, genau sind es 78% der Firmen, CRM nicht für Pricing oder generell für Preise nutzen. Das ist natürlich so eine Art kleiner Weckruf in diesem Kreis, und das auch dafür nutzt.
Kann ich, glaube ich, nur untermauern, dass man die CRM-Tools im Endeffekt auch tatsächlich in der kompletten Macht im Endeffekt nutzt. Da, du hast ein paar genannt, da können wir noch HubSpot und Adito noch mit reinwerfen, um sie quasi die große Fülle anzunennen. Du sprichst gerade im Endeffekt aber auch so von Backend-Daten, ne? Also das heißt, ich habe im Endeffekt, da interessiert mich der Name erstmal so grundsätzlich nicht, aber du sprichst halt im Endeffekt das Kaufverhalten, die Historie, wie hat der Kunde sich verhalten. Was wäre denn da deine Empfehlung beispielsweise? Ich habe ja unterschiedlich, bevor wir jetzt halt gleich mit Dynamic Pricing, KI-Modellen beispielsweise jetzt draufschlagen, gibt es grundsätzlich, wenn ich mich an das Thema Pricing heranwagen möchte und ich habe jetzt eben diese gute CRM-Datenbank, hast du eine Empfehlung, wie man da vielleicht sich dran schnuppert, sage ich mal, um überhaupt mal Pricing zu betreiben? Soll heißen, momentan, ich habe ein Produkt A beispielsweise, ich habe eine Vielzahl von Kunden, vielleicht ABC-Kunden oder XYZ, je nachdem, wie ich sie geordnet habe oder noch weiter analytischer, und den kann ich jetzt natürlich unterschiedliche Preise darbieten, aber hast du eine Empfehlung, wie man sich daran schnuppert? Beispielsweise?
Ja, wir haben im Vorfeld diskutiert, Jörg, manche werden wir in diesem Webinar Roundtable vielleicht verlieren, weil es zu hoch ist, und manche werden wir nerven, weil es zu basic ist. Es ist zum Beispiel ohne Beziehung zu kennen, in welchen Detailgrad wir einsteigen sollen. Aber grob und allgemein formuliert sollte man natürlich immer über diese Segmentierung, die du angesprochen hast, überhaupt erstmal versuchen nachdenken zu können. Also ob das jetzt eine ABC-Analyse ist, die wäre vielleicht ein bisschen outdated, aber schon mal auf jeden Fall der erste Schritt. Im Endeffekt ist es genau das, was es dann in der Kür bedeuten kann, nämlich die Personalisierung. Und in den ganzen Roundtables ist schon viel über Personalisieren besprochen worden, ist wahrscheinlich das Buzzword des Jahrzehnts rund um Marketing und Datenpflege. Aber es geht eben darauf, oder es kommt darauf an, dass das Pricing ganz häufig noch Zukunftsmusik ist und dass wir deswegen auch mit anderen Methoden oder generell mit Methoden natürlich auch diese Personalisierungsmöglichkeiten vorantreiben. Also auch ein Klassiker neben ABC-Analyse wäre die RFN-Analyse, Recency, Frequency, Monetary Value. Sprich, ein Scoring-Verfahren, welches die Kunden in unterschiedliche Segmente dann einordnet und Zielgruppen sozusagen einteilt. Das heißt dann Recency, Aktualität, Frequency, Häufigkeit, Monetary Value, eben der Geldwert oder der Umsatz. Und das sind dann die drei Kriterien, anhand diese Kunden segmentiert werden können. Und dann haben wir schon mal mit einer ABC-Analyse, mit einer RFN-Analyse die Grundsteine für eine Personalisierung gelegt, die im Idealfall One-to-One ist, aber dafür braucht es eben noch ein bisschen auch andere Umfälle und andere Ansätze.
Sprichst da gerade was ganz Interessantes an, aus der eigenen Erfahrung heraus, wo man im Endeffekt sich jetzt über Preise, im Endeffekt auch Personalisierung Gedanken machen kann. Du hast vorhin auch mal gesagt, ne, wir nutzen Kundenrabatte beispielsweise, aber auch ein ganz, ganz großes Thema auf E-Commerce-Plattformen sind die Form von Retouren beispielsweise. Und wenn ich halt im Endeffekt merke, oh, ich habe Kunden, der halt ein Hochreturnierer ist, dann macht es durchaus auch Sinn, sich den Kunden einfach mal anzuschauen und zu sagen, zu welchem Preis möchte ich im Endeffekt überhaupt ihm das Produkt verkaufen? Ab wann ist das für mich rentabel, wenn ich nämlich diesen Kunden unterstelle, dass der zu 80% im Endeffekt retourniert. Und grundsätzlich sind wir da eigentlich bei dieser nächsten These, nämlich der Kunde hat Verhalten. Ich kenne das selber aus vielen Projekten beispielsweise. Da wird man häufig, sagt man, ja, wir definieren unsere Kunden schon beispielsweise nach Alter. Das ist sehr, sehr häufig passiert. Ich habe junge Kunden beispielsweise, ältere Kunden und so weiter. Und danach wird das alles gegliedert. Ich habe da immer so ein Stück weit einen Pain-Point, weil es gibt latente Verhaltensformen, so wie wir im Endeffekt drauf sind. Und deswegen mochte ich die oder mag ich diese zweite These auch von dir, Ralf, schön eingeworfen. Verhalten ist die neue, Verhalten ist die neue Demografie beispielsweise. Das Verhalten ist eigentlich das Wichtige und nicht das Alter. Hast du da auch Erfahrungen gesammelt, Ralf, in die Richtung?
Ja, ich glaube, wir müssen auch bei dem Pricing gucken. Ist es denn ein Pricing, was dynamisch auf das Produkt angewandt wird? Oder ist es eben, das stößt in die zweite These, ist es ein Pricing, was sich auf das Verhalten auslegen lässt? Also auch da natürlich, wie gesagt, ABC, RFM, um noch andere Analysemöglichkeiten einzuwerfen, in Customer Lifetime Value natürlich, aber eben auch generell diese, sagen wir mal, diese Art von kontextuellem Verhalten sozusagen, wo man versuchen, wie sich Menschen verhalten, wenn sich Preise entsprechend ändern. Also moderne Preisalgorithmen sind eben keine simplen Rechenformeln dahinter, sondern vielleicht mit KI gestützte Systeme, die eben analysieren von Lagerbeständen zu Nachfrage, zu Mitbewerberpreise, zu Wetter, zu Zeitpunkten, zu Kundenreaktionen und das im Idealfall in Echtzeit, also quasi als Live-Disziplin im Pricing, das Ganze schützen zu können, sodass ich, ganz, ganz banales Beispiel, im Sommer die Flipflops, wenn es sehr, sehr heiß ist, natürlich erhöhen kann, weil jeder Flipflops haben möchte, und aber sonst auch eben generell sehr, sehr angepasst mit Pricings umgehen kann. Für das Produkt, aber bezogen auf der Nachfrageelastizität, auch auf dem Verhalten der Kunden.
Absolut, das ist, wir nämlich, jetzt wird das ganz interessant, du hast es schon angesprochen, ne, also ich fand es ganz schön, Personalisierung quasi, das Marketing wird das Jahrzehnts, ja, das, somit bin ich im Endeffekt auch ein Stück weit in Richtung Data Science Marketing reingekommen, ne, das ist der Marketing-Tsunami, der beschworen worden ist, ne, in 5 Jahren sind wir alle komplett 1:1 personalisiert, dann kam die DSGVO und dann ist nämlich ganz viel eigentlich passiert, weil ich darf ja gar nicht mehr Third-Party-Cookies nutzen beispielsweise, ich darf ja gar nicht mehr so viel auswerten, was Verhaltensdaten angeht, ein Stück weit, oder ich darf sie nicht mit Backend-Daten zusammensetzen. Also mir sind durchaus Restriktionen da gesetzt. Finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte auch, wenn wir nochmal kurz auf diese Verhaltensdaten dennoch draufgehen. Ich habe, was ich immer ganz interessant finde, ist, eigentlich gibt der Kunde uns ja, wenn der in den Shop reinkommt beispielsweise, offenbart er uns im Endeffekt alles. Also so, wenn ich stationär bin, stehe ich hinterm Tresen und sage, ah, da kommt der Kunde A und weiß, wie der angezogen ist. Das Problem habe ich vielleicht, ich weiß nicht, wie der Kunde vorm Rechner sitzt beispielsweise, das weiß man auch teilweise im Homeoffice, ob der Kollege gerade eine Hose anhat und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt, was der Kunde uns gibt, sind die ganzen Hardkeys im Endeffekt, welches Betriebssystem nutzt der Kunde, welches Device steigt er gerade ein, um welche Uhrzeit kommt der Kunde rein, etc. pp. Im Endeffekt auch mit der Geoinformation, die ich semi gut ist beispielsweise, aber auch selbst wenn der Kunde in Hamburg wohnt und in Flensburg quasi eingeloggt ist, kann ich im Endeffekt auch, du hast es gerade gesagt, mit Wetterdaten im Endeffekt fungieren. Und ich kann diese Verhaltensgeschichte beispielsweise, ich habe, okay, jetzt ich mache dieses Beispiel, was ich ehrlicherweise, ich persönlich noch nie nachgewiesen habe, dass der iOS-Kunde beziehungsweise der Apple-Kunde durch die Bank irgendwie teurer kauft. Ich habe das leider nie entdeckt, aber genau, stellen wir uns das einfach vor, dass ich dem iOS-Kunden im Endeffekt einen anderen Preis darbiete und aber auch gleichzeitig, dass ich weiß, die Geoinformation ist da, der Kunde geht in meinen Shop rein, bei ihm beispielsweise regnet es gerade und ich biete ihm im Endeffekt den Regenschirm, beispielsweise das Regencape, dann im Endeffekt 5-6 Euro teurer an, beispielsweise. Das sind Möglichkeiten, ich kann also Abwandlungen tätigen, die ich im Endeffekt auf dieses Verhalten, auf diesen Verhaltensdaten im Endeffekt bekomme. Magst du dazu aber noch ergänzen, lieber Ralf?
Ja, also ich glaube, das, was du gerade sagst mit den demografischen Daten, die sind aus der Historie heraus die ersten und wichtigen Daten gewesen, um einfach ein besseres Verständnis für Kundinnen und Kunden zu bekommen. Es sind aber, würde ich sagen, weniger aussagekräftig natürlich, wann und warum denn jemand kauft. Das heißt also, die Verhaltensdaten dagegen zeigen dann eben auch, wie preissensibel, wie markentreu, wie impulsiv eine Kundin oder ein Kunde ist. Wer nachts mit dem Handy durch irgendwie eine App scrollt, reagiert natürlich anders auf Preise als jemand, der gezielt per Laptop einkauft. Also die Kanäle sind entscheidend, die Zeit ist entscheidend oder der Zeitpunkt ist entscheidend und auch natürlich immer die, wie es so schön heißt, Buyer Intention. Und was verfolge ich denn? Will ich mich nur informieren? Will ich Preis vergleichen? Bin ich jetzt gerade bereit, ein Produkt zu kaufen? Und da gibt es eben wirklich schöne Ansätze, zum Beispiel bei einem anonymisierten Elektronikhändler konnte festgestellt werden, dass bei der App-Nutzung zwischen sehr späten Uhrzeiten, also 22 und 24 Uhr abends oder nachts, wurde 20% häufiger eingekauft, wenn denn ein zeitlich begrenzter Rabatt angeboten wird. Also auch diese Optionen und Zusatz, nennen wir es mal Trigger oder eingeblendete Kaufverknappung sozusagen, Angebotsverknappung einzublenden, die dann eben die Preisanpassung zur richtigen Uhrzeit dann auch zu einer erhöhten Konversion führen. In dem Fall waren es knapp 24%. Die stärker gekauft haben wegen dieser banalen Uhrzeit verhaltensorientierten Verknappung mit einem Rabatt.
glaube ich, ist eigentlich ganz spannend. Geht so ein Stück weit an Pricing-Thema vorbei, aber was alles im Endeffekt, ich glaube, es gibt kaum ein Instrument, was mehr durchgetestet, AB getestet worden ist als ein E-Commerce-Store beispielsweise. Ich mag diese Verknappung. Ich hatte einen anderen E-Commerce-Store, der hat damit getestet, so Sparfuchspreise reinzusetzen und zu sagen, hey, du sparst aber hier gerade 399 Euro vom UVP quasi schön noch beleuchtet. Und dann festgestellt, sobald das eingeblendet war, haben die Leute mehr gekauft. Hinten raus ist zwar auch die Stornierungsquote hochgegangen, weil man den Kunden quasi so geschubst und geschoben hat. Aber auch das sind ja noch Maßnahmen, wo ich im Endeffekt nochmal zu einem Uplift kommen kann, was erstmal gar nichts mit dem dynamischen Preis da ist. Ich habe eine Frage aus dem Auditorium. Erstmal vielen Dank dafür. Die hätte ich ganz gerne irgendwie ein bisschen später cut. Ich werde sie jetzt trotzdem aber vorlesen. Wie sind unsere Erfahrungen oder eure Erfahrungen oder unsere Erfahrungen, wenn man dynamische Preise nutzt, kommt es zu Verwirrung der Kundenseite? Ich glaube, wenn das aber gerade brandaktuell ist, wenn das im Auditorium gerade braucht. Ich habe deine Meinung, Ralf, aber ich würde deine zuerst hören wollen.
Wir hatten im Vorfeld gesprochen, Jörg, es gibt natürlich auch so ein bisschen die moralisch-ethische Frage dann dabei. Also die geht ja so Richtung Verwirrung auf Kundenseite. Soll man das denn tun? Ist das denn adäquat und legitim, verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Geschlechter und oder Nutzungsverhalten an Preise anzubieten? Da kann man natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht nur sagen, wenn sich das Ganze rentiert, auf jeden Fall. Wenn das Ganze zu Verwirrungen, zu Missstimmungen, zu irgendwie sinkender Kundenzufriedenheit führt oder sinkendem Kaufverhalten, dann auf jeden Fall nicht. Auch das, überraschenderweise, sollte getestet und analysiert werden. Denn es kann auch, du hattest eben den eingeblendeten Rabatt in Euro gesagt, auch das kann zu einer Missstimmung führen. Es gibt natürlich nur sehr, sehr wenig Produkte, bei denen ich vielleicht den vollen Preis zahlen will. Aber auch das kann sein, dass ich eben genau dieses Produkt mit dem entsprechenden Service dann auch zu dem vollen Preis zahlen möchte, um dann auch vielleicht der Außenwelt darzustellen, dass ich genau dieses Budget habe. Wie gesagt, sehr, sehr nischiger Bereich für Produkte und Preise. Aber auch das ist möglich. Die Verwirrung kommt natürlich zustande, wenn ich als Endkonsument in meinem Fall auf verschiedenen oder über verschiedene Kanäle andere Preise sehe. Wenn es also nicht auf mich als Verhalten, als Person abgestimmt ist, sondern vielleicht auch, du hast den Vergleich genannt, iOS versus Android oder wie auch immer. Es gibt wahrscheinlich wenige, die zwei Handys von zwei verschiedenen Anbietern oder Systemen dahinter haben. Aber wenn das so wäre, dann kann das natürlich zu Verwirrung führen. Dann müsste man relativ schnell nachlegen können, weil man diese Verwirrung natürlich nicht mitbekommt. Verwirrung führt, würde ich sagen, spontan erstmal zu einem Nichtkauf, weil ich eben frustriert bin oder verstehen möchte, warum ich jetzt andere Preise bessere oder schlechter angezeigt bekomme. Ansonsten, wenn es stringent für mich als Endkonsument in meinem Case über die verschiedenen Kanäle dargestellt wird, kann ich ja eigentlich im Idealfall nicht verwirrt werden. Es sei denn, ich jetzt stehe vor einem Laden und gehe rein und da gibt es noch keinen dynamischen Preisschilder und da sehe ich das Preisschild mit einem anderen Preis. Da sind aber auch die klassischen Mediamarkt-Saturn-Fallen oder Cases, die es da so gibt. Da gibt es natürlich online immer einen anderen Preis als in der Filiale. Immer muss ich vielleicht relativieren, aber sehr, sehr häufig, sodass das zu Verwirrung führt und ich dann aber auch ehrlicherweise, möglicherweise bei dem mir bekannten Produkt immer den günstigen Preis.
Absolut. Außerdem, und da mag ich mit einhaken, ich glaube, mit Verwirrung, ich sage jetzt einen anderen Punkt, aber wir haben ja viele Branchen beispielsweise, wo wir diesen Dynamic Pricing Ansatz ja komplett gar nicht mehr anzweifeln. Beispielsweise eine Urlaubsreise, die ich buche, dass ich weiß, oder Flugreisen, Transportwesen beispielsweise, wird das Ganze genutzt. Na, wenn die Auftragsbücher voll sind beispielsweise, dann geht das noch. Und wenn da irgendwo eine Charge noch offen ist, dann sinkt der Preis, dass ich einfach im Endeffekt meine LKW im Endeffekt voll bekomme. Und da haben wir das komplett akzeptiert. Ich glaube, das wird keiner sagen. Jeder freut sich, wenn er sagt, ach Mensch, ich bin last minute und habe ich noch ein Schnäppchen geschossen und für 2 Wochen in Ägypten beispielsweise. Und der andere im Flugzeug sitzt daneben, hat im Endeffekt das Doppelte bezahlt. Da ist dann so ein bisschen, jawohl, wird diese Schnäppchengier, glaube ich, unterstrichen. Ich glaube, wir haben zwei andere Branchen, wo wir da ein bisschen differenzierter sind. Und es ist für mich einmal, wie gesagt, der E-Commerce selber, vielleicht jetzt auch, sag mal, grundsätzlich auch im ganzen Fashion-Bereich. Aber wenn wir jetzt an einen großen E-Commercer denken, wo der Chef unlängst, glaube ich, in Venedig geheiratet hat,
Oder hat es noch vor?
Oder auch hat es noch vor, weil es da ist es natürlich im Endeffekt ganz schön spannend, inwieweit da, ich glaube, Amazon ist vor allem vor 10 Jahren vor allem in die Kritik gekommen, weil sie es auf die Spitze getrieben haben. Auch da sind Verbraucher Klagen oder Verbraucherschutzklagen halt gelaufen. Wir reden da über Preisdiskriminierung. Ich glaube, das Große ist, dass man darf es nicht übertreiben. Ich glaube, dass man es vorsichtig annähern muss. Und ich glaube, wenn ich einen dynamischen Preis bilde beispielsweise, sollte ich den Kunden nicht komplett verwirren in der Form, wie du es auch schon gesagt hast, dass ich den Preis alle 3 Minuten wechsle. Sondern beispielsweise, ich kann damit auch hantieren, dass man sagt, okay, ich probiere mich mal an, dass ich sage, vielleicht versuche ich es erstmal wöchentlich. Wenn ich, je nachdem, was ich für ein Produkt habe, wenn es halt wieder ein sehr schnelllebiges Produkt ist, vielleicht gehe ich auf tägliche Sachen rein. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dann komme ich nämlich in so eine Anführungsstriche persönliche deflationäre Spirale. Ich habe ein Produkt, das kann ich für 80 Euro schießen, stelle aber fest, 5 Minuten später kostet es 85 Euro, denke ich mir doch noch als Endverbraucher, oh Mensch, dann warte ich doch mal ab, bis das auf 60 Euro ist. Und ich habe Geduld bei manchen Sachen beispielsweise. Ja. Also kann es sein, dass ich eben nicht den Kauf mache, weil ich sage, ach ja, ne, wenn es so ist, dann wird es da vielleicht eine günstigere. Und da will ich ehrlicherweise nicht hin. Und das sind auch ein Stück weit die Erfahrungen heraus aus Use Cases, aus Analysen, die ich gemacht habe oder ich mit dem Team unter anderem gemacht habe, dass sie sagen, ja, das geht tatsächlich das Kaufverhalten des Kunden da zurück. Der Absatz sinkt. Also ich komme teilweise, wenn man es übertreibt, tatsächlich dahingehend, dass, wie gesagt, wenn es den Umsatz noch gleich bleiben lässt, aber den Absatz senke und dann habe ich eine höhere eine geringere Lagerumschlagshäufigkeit und das will ich dann im Endeffekt wieder auch nicht, weil hinten raus auf den DB2, DB1, DB2 gerechnet, macht das dann im Grunde genommen gar keinen Sinn mehr. Deswegen glaube ich, ist da ein vorsichtiges Antasten da. Das andere ist, was ich noch an wollte aus der Erfahrung der LEH. Jetzt springen wir kurz in den stationären Handel. Da ist es natürlich erstmal schwieriger, dynamisches Pricing zu betreiben. Ich glaube, das macht dynamisches Pricing im LEH macht komplett Sinn an der Frischhaltetheke und aber beim Obst und Gemüse. Ich glaube, das würde einen unglaublichen Uplift dahingehend setzen, dass wir weniger wegschmeißen würden. Das ist aber tatsächlich auch nur eine These jetzt meinerseits, dass ich sage, da würde ich mir das auch eingehen lassen. Also ich sage, ich gehe um 17.30 Uhr in den Laden, da sehe ich noch diesen verschrumpelten Salatkopf. Naja, mal, dann sagt der LEH mir, nee, der kostet immer noch 1,99 €. Wenn der natürlich jetzt 65 Cent kosten würde, würde ich vielleicht eher zugreifen und sagen, ach, vielleicht habe ich doch heute noch Lust auf Salat. Glaube ich, wird funktionieren. Ich glaube, auf der anderen Seite sind wir sehr, sehr streng mit Artikeln, beispielsweise wie Milch mit Butter, da wissen wir, was das kostet. Da Dynamic Pricing spielen relativ schwierig oder Pricing generell zu spielen. Wenn ich aber anfange wer weiß jetzt im Auditorium beispielsweise, was eine Dose rote Bohnen kostet. Ne, da kann ich schon mit Preismechanismen spielen, auch mit Regionaldaten, ist vielleicht Stadt-Land-Gefälle beispielsweise, Nord-Süd etc. pp. Da kann ich das schon tun und da sollte man aber logischerweise auch da bezüglich den Kunden nicht zu sehr verwirren. Also weil wir sind dann wieder dieser Moral Hazard, den wir da aufgehen, da nämlich auch gleichzeitig, was für eine Verantwortung möchte ich auch als Unternehmer, als E-Commerce-Plattform-Inhaber, als LEH-Handel auch im Endeffekt haben. Will ich, ne, es geht es mir nur um die reine Gier, diesen Umsatz zu maximieren? Ja, schon, natürlich, in gewisser Art und Weise. Ich würde mein Geschäft auch falsch machen, wenn ich es nicht mache. Auf der anderen Seite verliere ich halt oder kann ich Image und Prestige verlieren. Und wenn das passiert ist, wir haben im Vorhinein, Ralf, wir haben auch mal über einen Shitstorm gesprochen, wenn der über mich hineinbricht, dann habe ich halt überhaupt nichts gewonnen hinaus. Also wir machen Unternehmungen quasi sicherlich schon darauf, dass wir langfristig natürlich, damit wir auch Gewinn machen, auch kurzfristig, aber wir haben eine Langfristigkeit unserer Vision, unserer Strategie und die wollen wir aufrechterhalten. Deswegen glaube ich, in Dynamic Pricing reinzugehen, ist spannend, was die moralische Aspekt angeht, aber man muss sich auch langsam vortasten, weil auch jedes Kundenklientel, und da sind wir eigentlich schon wieder bei der ersten These gewesen oder in der zweiten, mit dem Verhalten, jedes Kundenklientel verhält sich halt auch anders. Ne? Ich kann zwangsläufig nicht F&B'en unterscheiden. Wie gesagt, ein E-Commercer kann beispielsweise, was fällt mir jetzt gerade ein, Kameras verkaufen beispielsweise oder Technikartikel und die Kunden verhalten sich komplett anders wie Kunden in der Fashionbranche.
Ja, vielleicht ein Punkt noch zu diesem Verhalten, auch um sozusagen ein bisschen abzuschließen oder abzurunden. Es geht ja auch sehr, sehr stark um diese Preiselastizität. Also impulsiv versus Schnäppchenjäger. Ne? Beide haben ihre Berechtigung als Typ, als Art, als Zielgruppe, aber beide würde ich vielleicht anders bedienen wollen. Genauso kann ich natürlich in einer Art Dynamic Pricing oder zumindest mal getriggerte Pricing auch über Push-Nachrichten wie Backing Stock oder auf deiner Wishliste oder in deinem Warenkorb wurde etwas reduziert, natürlich sehr, sehr stark auch wieder einen Sog erzeugen, der aus unseren Analysen, was Shopping-Apps betrifft, einen mega Uplift geben kann, eine sehr, sehr hohe Konversion, eine sehr, sehr hohe Markentreue, wenn ich eben auch diese Information bekomme, dass mir jetzt etwas Gutes widerfährt oder dass ich informiert werde und schnell zuschlagen kann. Es ist ja nicht so, unter uns gesprochen, dass die Waren jetzt auf einmal günstiger eingekauft werden, sondern sie haben natürlich dann eine Margenberechnung. Und wenn die sehen, der Habrich kauft alle 2 Wochen, kauft jetzt nicht mehr, dann muss ich den halt wieder bei Laune halten und muss halt irgendeine Art von vielleicht Margenrückschritt oder irgendein Add-on sozusagen geben, irgendein Bundle schnüren, damit ich dann da wieder getriggert werde und schön in meiner Konversionsfrequenz noch drin bleibe. Also auch das sind super spannende Elemente, ob es jetzt in der App ist oder im Webshop, das ist einmal dahingestellt.
Und das ist eine wunderbare Überleitung eigentlich zu der dritten These, die nämlich eigentlich heißt, Ralf, dynamische Preise sind doch im Endeffekt eigentlich nur personalisierte Preise, oder? Ja, wichtig natürlich gleich beim Trinken, gut.
Richtig. Normalerweise nutzt man ja so eine Trinkpause, um zu überlegen, aber hätte ich direkt einen Antwort. Du hast natürlich, also völlig recht, je persönlicher, desto dynamischer und je dynamischer, desto persönlicher. Und natürlich muss ich, das habe ich eingangs gesagt, im Idealfall auf diese 1:1 Personalisierung runterkommen. Wenn ich das nicht schaffe, muss ich irgendwie anders clustern. Wir haben verschiedene Ansätze dazu genannt, verschiedene Analysen, die man fahren kann. Aber im Idealfall werde ich als Person, als dann potenzieller Käufer in meiner jetzigen Stimmung, in meinem jetzigen Verhalten, zur jetzigen Uhrzeit genauso abgeholt, dass mir der Preis passt, beziehungsweise dass ich akzeptiere, dass mir der Preis jetzt eben es wert ist, dieses Produkt, diese Leistung, diesen Service dann auch zu akquirieren. Genau.
Ich finde das nämlich ganz interessant, weil ich in der Diskussion auch da hinsichtlich, ja, warum macht ihr denn Dynamic Pricing? Ja, wir machen doch schon Personalisierung. Ist auch immer noch so der Spot, ne? Also bei Personalisierung sehe ich vor allem das Produkt, beim Dynamic Pricing sehe ich vor allem das Produkt in den Fokus beispielsweise und leite das Kundenverhalten darauf hinab. In der Personalisierung schaue ich mir den Kunden im Endeffekt an und leite im Endeffekt ab welchem Preis kauft der nämlich das Ganze. Nämlich, das ist ganz interessant, da habe ich die Frage aus dem Auditorium wieder, auch da vielen Dank, nämlich das Verhalten von Kunden ändert sich, kann Dynamic Pricing zum Beispiel darauf eingehen? Und wie du willst, Ralf, ich zuerst, du zuerst?
Ich mal du gerne.
Das mache ich gerne. Ja, und das ist ja genau der Sinn und Zweck im Endeffekt des ganzen Sachen. Was passiert im Endeffekt? Ich merke, dass ich im Best Case gibt es einen schönen Begriff, dann so ein idiosynkratischer Schock beispielsweise. Ja, dass irgendwas passiert in der Welt. Corona ist das beste Beispiel vielleicht dann, dass man sagt, der Deutsche hat Klopapier eingekauft und andere Utensilien beispielsweise, wo er sich gesetzt hat. Also ein Schock, der auf einmal given by nature aufkommt und irgendwas verändert beispielsweise. Genau in diesem Fall kann ich Dynamic Pricing, ist natürlich hervorragend, weil ich diese Nachfrage dann im Endeffekt, gehen wir mal davon aus, das ist positiv für mich als Shopinhaber, die Nachfrage natürlich sofort skalieren kann. Ne? So wie das die Gastronomie eben nicht kann, die hat im Endeffekt ihre Speisekarten und hat dann im Endeffekt gesagt, ja, sehr fix, gell? Also auf meiner Speisekarte steht das Bier trotzdem noch für 5 Euro, wenn jeder jetzt auf einmal 20 dafür zahlen würde, dann ist der da oder hat Restriktionen, ist im Endeffekt, kann nicht diese schnelle Umstellung setzen. Und genau da ist ja der große Vorteil in der E-Commerce-Plattform, dass wir halt extrem schnell skalieren können, extrem schnell auf die Nachfrage reagieren können, um eben genau solches Kundenverhalten aufzufangen. Ich vermute aber mal, dass die Frage auch eher daher rührt, im Endeffekt, die Nachfrage bricht vielleicht ein, beispielsweise, und auch hier kann ich im Endeffekt relativ schnell und sehr, sehr smooth auch mit AB-Testing schauen, okay, was passiert denn dann, wenn ich das Ganze ein bisschen kitzel, weil ich mir auch überlegen muss ich diesen Artikel, der vielleicht jetzt nicht mehr gekauft wird, muss ich den in diesen Abverkauf einsetzen? Will ich ihn sofort in irgendwie Sales mit 50% raushauen? Das wird natürlich auch ein relatives Schwert. Oder kriege ich im Endeffekt über den Preis gekitzelt und sage, okay, ne, wie ändert sich meine Nachfrage? Ich kriege ja Daily-Daten dahingehend und das macht dann schon Spaß im Endeffekt. Aber auch da, Obacht, ne, das Ganze jetzt nicht stündlich skalieren, sondern vielleicht gucken, dass man eine kleine Stufe von vielleicht auch psychologischen Schwellenpreisen im Endeffekt mal einsetzt, dass man da nach wie vor runtergeht. Aber lieber Ralf.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Frage von Wild war, ob es da hieß, das Verhalten kann sich ändern. Ich würde sogar sagen, das Verhalten wird sich ändern. Aber ist es auf jeden Fall zu 100% so, dass ich mich als Mensch in irgendeiner neuen Situation immer wieder finde. Natürlich gibt es die Grundbedürfnisse. Ich will jetzt nicht die Maslow'sche Bedürfnispyramide zitieren, aber klar, Essen, Trinken, Kleidung und so weiter. Jetzt in dem Konsumbereich von Maslow zu denken, das wird abgedeckt. Aber selbst darin kann sich mein Verhalten ändern, weil ich Laktoseintoleranz oder fettfrei oder mit weniger Glutamat essen möchte, um jetzt mal einfach frei spontan zu nennen. Und da habe ich ja wieder eine andere Art von Verhalten, das vielleicht von außen getriggert, von innen intrinsisch motiviert, weil gesünder Essen dann auch dort entstehen kann. Das heißt, das Verhalten ändert sich quasi dauernd innerhalb eines einzelnen Individuums. Und dann kann ich natürlich daran auch sehr, sehr stark erkennen, was so die Essen-Tendenzen sind. Wenn ich nur einmal im Jahr was Fettfreies bestelle, dann ziehe ich das vielleicht nicht so durch mit meiner Diät. Wenn ich aber das dann häufiger sehe, was dann eben in dem Kaufverhalten sich widerspiegelt und in der Nutzungsfrequenz, dann kann ich natürlich auch darauf entsprechend reagieren. Und dann gibt es eben auch so ein bisschen dieses Elastizitäts-Forecasting war mal, ist, glaube ich, das der Begriff dafür, dass ich immer genau schauen kann, in die Zukunft gesprochen, wie muss ich denn mein Verhalten, aber vor allem meine Angebote zu diesem Verhalten dann auch maßschneidern, wenn es eben eine sehr starke Personalisierung ist, oder vielleicht auch generell mich ein bisschen anders ausrichten, um diesen Trend auch nicht verpassen zu können.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Personalisierung, ich glaube, das Thema, es wird uns jetzt auch gleich noch begleiten mit dem nächsten Thema. Und ich glaube, Personalisierung ist, wir merken, wie artverwandt und nahverwandt wir im Endeffekt mit Pricing-Personalisierung sind. Es muss es nicht zwangsläufig sein, aber irgendwie ist es das ja schon. Mag trotzdem diesen Pricing-Use-Case auch vielleicht hier nochmal sagen für das Auditorium, wenn Sie mit dem Gedanken spielen oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das Ganze einzuführen. Das Schöne ist, ich muss nicht unbedingt im Dynamic Pricing sofort meine ganze Personalisierungsstrecke aufbauen, beispielsweise jetzt um den Vortrag davor mal zu holen, lieber Markus, wo du sagst, ey, du hast vor allem wunderbar über NBOs und so weiter gesprochen, Sortierungslisten beispielsweise im E-Commerce-Store. Es gibt ja unglaubliche Möglichkeiten, beispielsweise mein komplett Produktportfolio durchzupersonalisieren. Ich mag das ganz gerne, dass ich im Dynamic Pricing im Endeffekt einen Lean-Ansatz habe, wo ich sage, okay, das kann ich von vorne bis hinten einmal durchskalieren bzw. durchintegrieren in meiner Plattform und ich bin dann eigentlich fertig damit. Ich habe ein fertiges Produkt und sage so, okay, oder beziehungsweise ich kann meine Produkte durchsetzen, ohne dass ich jetzt noch an irgendwo Recommender Systems da denken muss oder grünes, blaues Licht. Nein, der Preis steht dann im Endeffekt. Das macht den Einstieg beispielsweise gerade auch vielleicht hinsichtlich Personalisierung relativ einfach, weil wir hatten vorhin gesagt, wir haben zum einen, wir nutzen logischerweise, wir nutzen die gleichen Daten, wir nutzen die Daten aus unserem Backend, unsere historischen Daten, wir nutzen die Verhaltensdaten beispielsweise nach vorne raus und da kommt meine schöne Einleitung, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, Preise entstehen ja auch nicht im Vakuum und das meint vor allem, wir verlassen jetzt quasi unseren Mikrokosmos des Unternehmens und wollen eigentlich auf den Makrokosmos raus, weil ich habe ganz viele unterschiedliche Einflussfaktoren, die auf die Preise draufgehen, lieber Ralf, oder?
Ja, mir war wichtig, auch das nochmal irgendwie griffig zu formulieren und eben auf diese Preisentstehung sozusagen hinzuweisen, dass die nicht im Vakuum angedacht werden, sondern dass ein Preis ja auch immer irgendwie eine Art von Signal ist an Kundinnen und Kunden und an Wettbewerber. Deshalb müssen eben diese modernen Pricing Engines auch externe Daten mit einbeziehen. Also die Mitbewerberpreise, die Marktplatzanalysen, die saisonalen Nachfragen, die Events, die Lieferengpässe etc. etc. Sodass ich dann so eine Art quasi Web-Scraping auch von Mitbewerbern durchführen sollte, die Marktplatzdaten entsprechend sammeln sollte und dann Saison- und Marktfaktoren damit auch sehr, sehr gut beleuchten kann. Also als Beispiel Otto.de für den Preisvergleich integriert tagesaktuelle Marktplatzdaten von Idealo, von Amazon etc. in das eigene Preissystem. Das heißt, wettbewerbsfähige Produkte erhalten dann automatisierte Preisanpassungen, um eben auch die Sichtbarkeit und die Konversion zu steigern und oder zu sichern. Und das Ganze eben ohne menschliches Eingreifen. Das heißt, es ist dann dynamische Pricing, Dynamic Pricing, ohne Marktdaten, ist so ein bisschen wie Autofahren ohne Außenspiegel. Also kann man machen, hat aber nicht den guten Umblick.
Sagen wir mal, wunderbar, mir hat damals mal ein Einkäufer gesagt, das ist schon sehr, sehr lange her, der hat immer gesagt, der Gewinn wird im Einkauf gemacht. Ne? Und das spielt ja genau da rein, ich brauche diese Scraping-Tools, ich muss im Endeffekt gucken, was der Wettbewerber im Endeffekt ja auch tut, weil es bringt mir nichts, ich habe den schönsten Dynamic Price in meinem Mikrokosmos, wenn ich halt 50% teurer bin als die anderen, dann werde ich auch wieder nicht verkaufen und werde ich auch sagen, ja, was bringt mir denn da das Dynamic Pricing? Im Endeffekt gar nichts, sondern genau das ist, und jetzt kommen wir nämlich zu diesem großen Vorteil, was Dynamic Pricing nämlich tatsächlich dann ausmacht. Weil es ist nicht nur, wie gesagt, das Mikro, die Mikroökonomie abzusetzen, sondern auch die ganze Umweltfonds, das ganze makroökonomisch mit einzubeziehen. Und das finde ich unglaublich spannend, weil kommen wir zu den ganz großen Verbesserungen im Endeffekt, nämlich in Form dessen, dass wir da tatsächlich an mehreren Zielfunktionen, an mehreren Ziel-KPIs im Endeffekt unseren Gewinn maximieren können beispielsweise. Und ist es dann auch das Stück weit mehr draus? Ich kann mit Pricing ja auch relativ einfach anfangen, dass ich sage, okay, Ralf, du hast gerade schon mal gesagt, ja, Saisonalitäten beispielsweise, da sage ich, okay, der Spargel ist halt quasi im Winter teurer als im Sommer, ne, wegen, ich habe Lagerkosten, blablabla, etc. Damit kann ich ja schon auch spielen, damit betreibe ich ja auch ein Pricing. die Betreiber leihen ja schon dann Pricing, beispielsweise, wenn ich einen Webshop habe, der einmal in Deutschland steht und einmal in der Schweiz steht und sage, ach Mensch, ne, aber in der Schweiz ist zumindest das Bruttoinlandsprodukt viel höher als in Deutschland oder die Kaufkraftparität ist viel, viel höher. Ja, dann ist, mache ich meine Produkte vielleicht in der Schweiz auch einfach teurer und kann hoffen, dass das im Endeffekt kein Schweizer rausfindet, dass der nicht mal auf die E geht. Das kann auch irgendwie mit den Geofaktoren im Endeffekt eingrenzen, aber so ein Grenzgänger irgendwie in Schaffhausen oder Basel, naja, der wird schon wissen, wie es da geht, gell? Also da auch das wäre ja schon ein Pricing-Ansatz. Ne? Auch so könnte man ja reinkommen beispielsweise. Aber, und das ist ja wieder das Schöne, dieses Modell lässt sich ja beliebig erweitern. Und irgendwann habe ich im Endeffekt ein KI-basiertes Pricing und irgendwann kann ich das KI-basierte Pricing auch ein dynamisches setzen. Und da ist halt auch, wie gesagt, und das widerspiegelt, kann genauso im LEH beispielsweise passieren. Auch da kann ich mir die, und das kann ich relativ schnell auch im Endeffekt im LEH tun. Allein die Handzettel beispielsweise, die Werbung, die ausgegeben werden, ob das jetzt ein Aldi, ein Edeka, ein Rewe, ein Penny, ein Netto, das ich so alle nenne, drei vergessen, die Handzettel sind ja alle online beispielsweise. Ich kann ja sogar tagesaktuell schauen, okay, wer geht dann wo wieder ein Stück weit runter, wer geht wieder ein Stück weit hoch. Also ich kann mir da relativ schnell eine sehr, sehr gute und valide Datenbank aufbauen, um auch da mit Web-Scraping im Endeffekt genau immer auch den Wettbewerber in Sichtweite zu haben. Und auch hier kann ich wieder mit Dynamic Pricing, das ist immer so diese Krux an der ganzen Sache, auch spielen. Es geht nicht darum zu sagen, oh, der Wettbewerb ist teurer, ne? Oder jetzt witter ich ein gutes Geschäft, weil ich bin günstiger, dann mache ich mehr Absatz, haha. Sondern nein, es kann ja auch einfach, es gibt Produkte, und du sagst das ganz wichtig, Ralf, es gibt diese Elastizitäten. Ja, bei manchen reagiert der Kunde komplett und sagt, was, das ist 3 Euro teurer, das kaufe ich auf jeden Fall. Es gibt aber andere Produkte, das interessiert die Leute einfach gar nicht. Ja, also ich glaube, ich behaupte ganz einfach, ob die Flasche Whisky 40 Euro oder 41 Euro kostet, interessiert im Grunde genommen dem Konsumenten ehrlicherweise grundsätzlich um den in der Range nicht, sondern der will einfach den Whisky haben, ohne dass ich mir jetzt den Alkoholismus unterstelle, sondern einfach nur, dass es einfach also nicht sehr elastischer Artikel beispielsweise ist.
Ja, ich glaube auch, also um bei diesem Preisentstehung im Vakuum oder eben dann durch smartes Analysieren ist auch ein super spannender zusätzlicher Punkt, dieses ganze Pricing entlang der Customer Journey. Auch da gibt es ja unglaublich viele Touchpoints, weil jeder einzelne Touchpoint eben zählt in der Customer Journey. Und dann müssen die Preise zur jeweiligen Phase der Customer Journey passen. Also in der Awareness-Phase kann ein niedrigschwelligerer Eintrittspreis sinnvoll sein, beim Checkout dann vielleicht eine andere Art von Exit-Offer oder Ähnlichem. Das heißt also, nach dem Kauf zusätzlich kann sich dann mit Member-Pricen oder Cross-Selling oder dynamischen Rabatten oder Ähnliches auch ein Feld an Spielräumen öffnen für Kundinnen und Kunden, um zu gucken, wie ich die denn dann greifen kann. Also in der Awareness-Log-Angebote, im Checkout-Upselling und im Post-Purchase sozusagen dann im Membership- oder Loyalty-Programm anzubieten. Und auch da gibt es einen schönen Case. ASOS nutzt da Dynamic Pricing, um einen Nutzer mit einem abgebrochenen Warenkorb beim nächsten Login dann mit leicht angepassten Preisen oder eben gezielt die Rabatten zurückzugewinnen. Also die Reduktion des Preises führt dann logischerweise oder getesteterweise, muss man sagen, die Reduktion des Preises führt zur Reduktion der Abbruchquote. Und bei ASOS waren das teilweise bis zu 18%. Er hat Gartner mal rausgefunden, vor 2 Jahren, um einfach auch gucken zu können, wie sich diese ganze Akzeptanz bei einem Verändern des Preises, wir hatten eben eine Person, die gefragt hat, führt das zu Verwirrung? In dem Fall führt das vielleicht zu Verwirrung, aber vor allem zur Freude, weil eben dann Pricing mehr ist als eine Zahl, sondern eine Kommunikation entlang des gesamten Kaufprozesses. Also als Kommunikationselement ein Pricing zu sehen, ist vielleicht auch nochmal ein neuer Ansatz.
Absolut. Also ähnliche Erfahrungen habe ich da auch gemacht, beispielsweise in vor allem in Richtung, man kauft mit den Schuh und der Schnürsenkel wird dann quasi als Rekoprodukt, als Komplementärartikel doch mit angeboten. Ja, du brauchst doch noch neue Schnürsenkel. Ja, kein Kunde geht zurück in den Shop und sagt, ja Moment, der Schnürsenkel kostet da im Checkout im Endeffekt 2,99 und keiner geht zurück und schaut, ja Moment mal, die haben aber eigentlich nur, beispielsweise 1,99 kostet, sondern da ist es, funktioniert das auch tatsächlich, ne, bei Komplementärartikeln in der Vertestung auch. Also da kam im Endeffekt nichts Böses zurück bis dahin. Und Kunden ärgern sich, wenn sowas ist, in Richtung Kundenservice, wenn bekommt man schon ganz gerne relativ schnell böse Mails, wenn da irgendwas nicht passen sollte. Gerade in Google-Bewertungen kein Stern, weil am liebsten kein Stern, weil Betrüger etc. Also die Kunden sind ja sehr, sehr aussagefreundlich, was das angeht.
Ja, und das die alte Logik, je negativer, desto häufiger bin ich bereit, einen Kommentar abzulassen, gilt weiterhin und wird wahrscheinlich auch in Zukunft gelten. Zumindest in Deutschland.
Genau, das ist eine wunderschöne Überleitung. Lasst bitte einen Kommentar ab. Gibt es dazu Fragen?
Vielleicht auch gerne mal. Wir hatten überlegt, ob wir mal kurz zwischendrin fragen, aus welchen Branchen. Gerne können wir natürlich auch fragen, aus welchen Unternehmen ihr seid, falls ihr da Restriktionen spürt, lasst es doch gerne mal in den Kommentaren wissen, aus welchen Branchen ihr kommt, aus welchen Industrien. Dann haben wir vielleicht das eine oder andere Beispiel für euch. Und es ist natürlich auch für alle Zuhörungen ganz spannend zu sehen, aus welchen Industrieecken ihr kommt.
Und in der Zeit, wo ihr fleißig eintippt, unterstelle ich, und das war eine These von mir, und ich glaube, das ist gerade in Richtung auch LEH wieder, aber vor allem auch in E-Commerce-Plattformen, das ganze Thema CX beispielsweise oder Loyalty-Programme werden immer größer, immer wichtiger. Viele früher Payback, ganz groß, Deutschlandcard, dem nachgezogen über den Bertelsmann-Konzern, hatten dann im Endeffekt große Marken unter Dach und Fach. Und mittlerweile ist es dann soweit, dass irgendwie jeder große E-Commerce im Endeffekt selber sein eigenes Loyalty-Programm macht. Das hat zum einen logischerweise Vorteile, dass ich alle Daten von dem Kunden habe. Es gibt nichts Schöneres als die Loyalty-Datenbanken, weil da habe ich nun wirklich das komplette Kundenverhalten. Nämlich gerade LEH-technisch ist es brillant. Ich weiß genau, was jeder isst und wann er es gekauft hat. Es ist wirklich cool. Auf der anderen Seite, was machen denn im Endeffekt auch eben diese Loyalty-Anbieter? Ich kann, im Grunde genommen bin ich da auch schon im Dynamic Pricing nämlich drin, weil ich kriege über Penny hat zum Beispiel so eine Bonuskarte und oder auch andere, dass ich ganz, ganz gezielt nämlich meine Bonifikation darauf ausrichte, was man kauft. Ne? Dass ich halt die Coupons halt setze und sage, naja, der Kunde kauft ja immer irgendwo drei Pakete Butter. Und ich versuche ihn genau daran wieder zu locken, dass er wieder kauft, beziehungsweise hier im Endeffekt zu spielen. Hier habe ich als Kunden erstmal grundsätzlich was Vorteiliges, aber ich werde natürlich auch beeinflusst. Also dieses ganze Loyalty-Programm oder Loyalty-Programm, deswegen ist das ja auch als Ich will es gar nicht irgendwie bewerten im Endeffekt, sondern aber ist natürlich auch eine Form von Dynamic Pricing.
Ja, also dieses von dir angesprochene Loyalty-Thema, ich wollte fast zurückfragen, was war nochmal die Deutschlandcard, aber es ist ja genau wie du sagst, diese Einholung aller Daten und damit das Vermeiden von der Teilnahme an allgemeinen Loyalty-Programmen wie Deutschlandcard und Co. ist genau wie du sagst, dann eben auch das dieser unterschätzte Schatz in einem CRM-System, denn dort sollte er gelagert werden, um da auch wirklich schauen und analysieren zu können, was ich aus diesen Daten mache. Natürlich wäre noch der Traum, gerade natürlich im Lebensmitteleinzelhandel, zu schauen, wie kann ich denn auf der Fläche sozusagen im Store der Person XY einen personalisierten Preis zukommen lassen. Das hieß, ich müsste mich irgendwie einloggen oder sonstige Themen dann damit vorfahren oder mit den Handscannern vielleicht mit dem vorherigen Login. Das wäre natürlich der Traum, weil ich dann noch stärker mal optimieren kann. Das wird wahrscheinlich Stand heute an der Durchführung scheitern, weil es sonst einen personalisierten Supermarkt jedes Mal mit einem einzelnen Einkaufserlebnis bieten müsste. Aber kann natürlich für andere Themen, die personalisierter sind oder die eben eine Hürde haben, mit einer Art Anmeldung versehen sind, dann sehr, sehr gut und sehr, sehr stark funktionieren. Und das Beispiel der drei Pakete Butter, wenn ich als der Konsum oder die Konsumene ist eben darauf eingestellt, dann kann ich natürlich auch mit Loyalitätspunkten und oder Preisprogrammen genau auf diese Art des Konsums sehr, sehr gut eingehen.
Es ist was wunderbar, jetzt passt es hier gerade. Es sind ein, zwei Antworten reingekommen, unter anderem und ein Bereich Online-Marketing mit Fokus auf Loyalty- und Gift-Card-Lösungen. Auch da herzlich willkommen. Passt natürlich gut rein. Vielleicht auch kurz die Rückmeldung, ob wir da jetzt einen Schmarrn erzählen oder ob das tatsächlich so ist. Aber das ist natürlich dann ein Profi in dem Bereich. Schön zu wissen, dass er da ist. Deswegen gerne auch eine Response. Und Garncenter-Artikel. Das ist noch eingeworfen worden, lieber Ralf. Auch da kann ich was zu sagen. Lass dir aber das Wort wieder zuerst.
Ja, also speziell auf Garncenter natürlich ist im Gegensatz zu LEH eben nichts wahnsinnig schnell drehendes. Natürlich in meiner Wahrnehmung oder Darstellung, wie gesagt, gerne auch kontrageben, ein stark saisonales Geschäft oder mit sehr saisonalen Artikeln zumindest versehen, die natürlich dann nur einen begrenzten Anreiz geben können, weil ich eben nicht der kompletten Palette das ganze Jahr über dann dort agieren kann. Das heißt, ich kann die dynamischen Preise oder ich muss die dynamischen Preise in einem sehr engen Zeitraum für ein sehr spezielles Produkt dann auch platzieren können und das natürlich über Online-Angebote dann auch da durchführen. Genauso spannend ist es ja auch mit einer Margenoptimierung. Das zählt für das Gartencenter genauso für LEH oder ähnliche Unternehmen. Das heißt also auch da zu schauen, durch eine Art Datenmodellierung die Erkenntnis zu bekommen, dass Wachstum nicht gleich Gewinn ist. Das wissen alle BWLer unter uns. Aber viele Unternehmen setzen eben noch Wachstum mit Erfolg dann auch entsprechend gleich. Das heißt, es entscheidet oft die Marge in der eigentlichen Logik. Intelligente Preismodelle können dann aber auch eben dabei helfen, durch diese Szenarioanalysen und die angesprochenen Elastizitätsmodelle, diese optimalen Preisbereiche zu finden. Das ist im Gartencenter genau vielleicht dann noch wichtigerweise saisonal, weil eben auch eine begrenzte Menge, auch das ist ja noch ein zusätzlicher Punkt im Gartencenter, dass ich eben nicht nur zeitlich bedingt agieren muss mit aktuellen Angeboten, sondern ich muss auch noch viel stärker die Nachfrage beziehungsweise den Lagerbestand da abgleichen, während es im Lebensmitteleinzelhandel bei geschätzt 80% der Produkte oder 90% der Produkte saisonal völlig unabhängig ist, was ich denn damit mache. Und dann eben zu gucken, auch ne, diese What-If-Szenarien, also Simulationen zu führen mit einer Deckungsbeitrag-Analyse, was verändert denn einen Preis in der Nachfragekurve oder eben in der Nachfrage in einer saisonalen Ausrichtung.
Das ist, glaube ich, so ein Stück weit, wo ich wunderbar, ich kannte deine Antwort nicht, aber ich muss sagen, da schreibe ich hundertprozentig, weil genau ist auch der Spiel. Ne? Also wir müssen nicht zwangsläufig nur, weil wir Dynamic Pricing jetzt hier draufgeschrieben haben, auch nur Dynamic Pricing machen. Es reicht ja schon allein, wie gesagt, man kann sich ranstummern. Es reicht auch, ein KI-basiertes Modell zu machen und warum oder statistisch basiertes Modell zu machen, was im Endeffekt die historischen Daten im Endeffekt aufbereitet. Das kann ich bei, wie du sagst, 80% bei einer Felco-Schere in einem Gartencenter, die ich kaufe, der muss ich nicht gerade rumspielen im Endeffekt. Kann ich halt schauen, ne, dass die Marge der diesbezüglich passt. Und da kann ich sagen, ob die jetzt 50 Cent teurer ist oder nicht. Wurscht. Dynamic Pricing im Gartencenter, wie gesagt, für mich das Gleiche wie beim LEH auch mit verderblichen Artikeln oder beziehungsweise was ich halt dann jetzt irgendwann rausbringen muss, wo der Lagerstand einfach über ist beispielsweise. Und wenn es darum ist, dass ich den Weihnachtsbaum noch am 23. stehen habe, ja, dann ist sowieso jedes Gartencenter, wo drauf schreibt, so, jetzt hat 50% rabattiert im Endeffekt. Auch da macht man eine händische, dynamische Preisgestaltung. Wie gesagt, stationär funktioniert das so gesehen. Das ist dann vielleicht auch mit einem Stück weit sehr viel Bauchgefühl dahingehend und dahin hilft beispielsweise auch für alle anderen Artikel einfach sagen, okay, ich will meine Preise vielleicht jede Woche einmal anpassen. Wie ist denn eigentlich gerade die Situation? Ein KI-basiertes Modell hat ja genau alles mit herin. Der hat ja alle Saisonalitäten, alle makroökonomischen Variablen, die im Endeffekt drumherum gehen. Ich bleibe immer noch dabei, das Gartencenter in München wird andere Preise hervorrufen als ein Gartencenter in irgendwo auf dem Land, im Saarland beispielsweise. Also es ist halt im Endeffekt, es geht auch von ganz insgesamt einfach kaufkrafttechnisch. Das kann aber auch das KI-Modell im Endeffekt alles mit einsetzen. Und vor allem, und das ist das ganz Schöne und das ist auch das Wichtige, ich kann es mir auch simulieren lassen. Ja, ich habe im Endeffekt aufgrund der historischen Daten, kann ich Nachfragekurven darbieten und aufbauen und im Endeffekt auch schauen, wo bewege ich mich da. Das heißt, ich gehe da jetzt auch nicht absolut ins Risiko. Das ist der große, große Vorteil in der ganzen Sache. Ein Punkt noch zu Gartencenter, bevor ich wieder an dich übergebe, Ralf. Ein Horror an Gartencenter-Baumärkten ist einfach diese, wenn ich gerade über Makrovariablen sage. Gartencenter sind antizyklisch, was die wirtschaftliche Gesamtleistung angeht. Gartencenter oder beziehungsweise Baumärkte funktionieren immer dann besonders gut, wenn die Wirtschaft so ein bisschen hakt beispielsweise. Ist dann nämlich Hochkonjunktur. Und das sind diese Modellen, dass den Fehler macht man ein einziges Mal und sagt, ja, sehr fix. Ja, man geht den Preis runter, weil man sagt, die gesamtwirtschaftliche Situation dann abbildet. Ja, die ist halt im Endeffekt bei manchen Branchen azyklisch und vor allem in Baumarktzentren. Das ist natürlich dann nochmal wichtig, dass man das, wenn man da anfängt oder ein KI-Modell baut, dass man das mit abfedert.
Ja, vielleicht noch ein minimales auch Beispiel oder Anregung beim Gartencenter. Natürlich, wie gesagt, in meiner subjektiven Welt der Darstellung eines Gartencenters ist das ein sehr, sehr regional betriebenes Unternehmen, je nachdem natürlich, wie die Größe ist. Aber das Einzugsgebiet ist ein wesentlicher Faktor, um natürlich an Kunden zu kommen. Und genauso kann ich über Dynamic Pricing fast versuchen, mein Einzugsgebiet zu vergrößern, wenn ich in einer Art, nennen wir es mal Oldschool-Postwurfsendung, meine aktuellen Produkte noch bewerbe. Könnte ich schauen, je weiter weg ich bin, desto eher lohnt es sich nicht, normalerweise eine Anreise zu starten. Wenn aber das Pricing dynamisiert sozusagen angenehm genug ist, und dann geht es eben, wie gesagt, nicht mehr um die Demografie, sondern es geht um die Geografie und das Verhalten, also den Willen, einen Weg auf mich zu nehmen, einen längeren Weg auf mich zu nehmen, wenn ich ein entsprechendes Pricing bekomme, dann ist das ein sehr, sehr spannender Ansatz, um auch das durchführen zu können.
Wir haben noch 10 Minuten insgesamt. Ich glaube, ich würde trotzdem mal mehr noch eine kurze Q&A machen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die letzte These, wir haben sie ja schon mal ein Stück weit angesprochen. Ich glaube, damit sollten wir es aber auch dann das ganze Thema beenden. Ich glaube, wir haben es ganz gut beleuchtet. Ich möchte trotzdem noch mal kurz drauf kommen, dieses moralische Dilemma. Wir hatten es schon mal ein bisschen angesprochen. Das wäre vielleicht auch so ein Stück weit, Ralf, vielleicht auch diese Schlussrunde, ob man es machen sollte oder nicht. Aber das schwebt ja dann trotzdem im Endeffekt. Wie weit soll ich gehen? Kann ich mich rantasten? Und gibt es, und vielleicht auch von dir nochmal den Punkt, soll ich es denn tun oder ist das moralische Dilemma? Ich verärgere meine Kunden. Ach, die sind immer auch so treu zu mir gewesen. Will ich mich da gar nicht rantrauen? Ne? Kannst du das aufbrechen? Kannst du sagen, Leute, geht drauf vor oder seid da vorsichtig? Was ist da deine Meinung? Wie würdest du das nochmal zusammenfassen und vielleicht gesamt auch auf den Gesamtkontext des Dynamic Pricings?
Ja, also normalerweise würde ich das, die Call to Action, wie es so schon heißt, nach dem Fazit machen, aber wenn du mich so direkt fragst, würde ich sagen, meine Call to Action ist, testet, analysiert, modelliert und seht zu, dass eure Preise intelligent oder intelligentär werden. Deswegen auf jeden Fall ein Aufruf dazu, ein Dynamic Pricing Projekt oder Testing auch starten zu können. Das Ganze aber eben mit einer versehenen, sehr klugen Analyse dahinter und nicht als Rahmenprojekt, als Tagespunkt 17 auf irgendeiner Ordnung, sondern eben mit dezidierten Verantwortlichkeiten und einem dezidierten Team dahinter. Um dann eben auch, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt zurück zur These 1, die CRM-Daten damit füllen zu können und daraus dann eben wirklich die richtigen Schätze zu machen. Es gibt niemanden, klassischerweise würde ich mal sagen, der in einem klassischen Unternehmen die Existenz eines CRM-Systems anzweifelt oder in Frage stellt. Es gibt aber auch nur ganz wenige, die fragen, ob denn dieses CRM-System einen Nutzen bringt. Also gibt es da ein ROI-Modell hinter dem CRM-System? Gibt es eine TCO-Berechnung? Gibt es irgendein Benefit-Modell hinter? Jeder denkt, er braucht's. Aber was machen wir denn damit und wie nutzen wir denn die Daten idealerweise? Also das Verhalten und die Daten innerhalb des CRM-Systems sollen immer und müssen immer das Bauchgefühl schlagen, auch wenn wir da jetzt vielleicht ein Stück weit zu weit davon entfernt sind. Ganz salopp gesprochen, ein CRM-System, sagen wir mal durchschnittlich, kostet pro User zwischen 60 und 150 Euro, je nachdem wie die Größe, wie die Umfänge sind, wie die Individualisierung vorangetrieben wird. Ich habe damals mit Microsoft sehr, sehr große Unternehmen mit CRM ausstatten dürfen, Companies wie Evonik und so weiter, BASF. Habe auch mit dem CEO von Wirecard, Markus Braun, angehandelt. Habe da, glaube ich, noch die eine oder andere Rechnung offen, auch wenn ich nicht bei dem bin. Damals war ich ganz stolz, das Logo nennen zu dürfen. Heute hält es in Grenzen. Aber das ist natürlich super spannend zu sehen, warum denn dieses CRM-System wirklich eingeführt wird und wie ich dann innerhalb dieses CRM-Systems die Daten nutze, um Preise intelligent zu gestalten. Also Fazit wäre auf jeden Fall CRM-Daten klüger gestalten und auch wirklich proaktiv nutzen für die Zukunft, nicht als statistisches Modell letzter Monat versus letzter Monat im gleichen Jahr. Und dann vielleicht als zweiten Punkt, wir haben wenig über KI gesprochen, das ist wahrscheinlich selten in so einem Webinar, aber ich glaube, das Verständnis dafür, dass KI überall Einzug hält und automatisiert Inhalte verbessern kann, Einblicke verbessern kann und wenn es nur vielleicht Machine Learning ist und nicht AI oder dann doch nur ein Algorithmus, das haben wir dahingestellt, Automatisierung würde ich es als Überschrift nennen, sind eben dabei keine Spielerei, sondern dieses Real-Time-Pricing ist heute machbar und messbar. Das heißt, ich muss die entsprechenden Technologien und wie gesagt die Prioritäten darauf setzen. Und das hatte ich eben angedeutet, vielleicht nochmal als wichtigen Punkt, Preis selbst ist auch Kommunikation. Über diese Customer Journey Touchpoints hinweg, ich kann den Preis nutzen, um von Awareness bis Retention, also von A bis Z oder A bis R, Awareness bis Retention, dann in jeder Phase auch einen passenden Preis zu finden. Und wenn ich die Chancen habe, technologisch und von der Human Power, dann auf jeden Fall durchführen. Das ist mir mein Fazit. Und vielen Dank, Jörg, für die nette und gute Moderation.
Dankeschön. Schließe ich mich auch an. Ich glaube, ich kann es mit ein, zwei Sätzen auch dann belassen. Ich würde auch sagen, ja, man muss es machen, weil man hat in der Regel, du hast gesagt, jeder Kunde hat in der Regel das CRM da, er hat die CRM-Daten da, er hat seine Backend-Daten da und er hat im Endeffekt auch durchs Tracking die Verhaltensdaten da. Angereichert durch Excel-Daten ist das Ganze sehr, sehr schnell. Es ist ein schön griffiger Use Case im Endeffekt und den einfach anzugehen, es macht durchaus Sinn. Es macht viel Sinn, weil ne, wir haben noch gar nicht über psychologische Schwellpreise gesprochen, beispielsweise die damit eingehen etc. Du hast gesagt, auch KI kommt zu kurz. Das Thema ist riesengroß auf deiner Seite, aber dennoch irgendwo wunderschön abschließbar und es kann wunderbar als MVP oder als POC im Endeffekt auch mal in jedem Unternehmen schön durchgerechnet werden. Ich glaube, machen sollte man es. Meine, und das, ich habe die Frage noch auf dem Schirm, die bekommst du mich noch eine von mir, Ralf, die kam noch rein, ist, aber man muss halt vorsichtig sein. Man muss halt, Dynamic Pricing, ja, man soll es nur nicht übertreiben. Man muss gucken, was für ein Kundenklientel hat man beispielsweise, was ist der Kunde auch bereit, ist es ein schnelllebiges Geschäft beispielsweise, ist es halt ein Geschäft, wo eigentlich, ne, also man ist es genauso wie ein Aktienkauf beispielsweise. Eine Semikolon-Aktie geht halt durch die Decke und ist halt volatil ohne Ende. Wenn ich mir in München rückkaufe, dann weiß ich ganz genau, okay, ich kann jetzt nicht erwarten, dass ich große Sprünge pro Tag mache beispielsweise. Und genau so ist das Klientel im Endeffekt auch im Dynamic Pricing. Ich muss wissen, was habe ich? Ich muss meine Kunden analysieren. Was sind sie bereit? Ich kann auch meine Kunden ja wieder, du hast gesagt, clustern etc. Aber man kann, man sollte es durchaus tun, weil es nicht zwangsläufig immer auch heißt, dass ich mein Gewinn maximieren, heißt ja nicht immer, ich werde immer teurer und teurer und teurer, sondern ist das ja gleich so, ich gehe mal ein bisschen runter, dass ich mir den Absatz abverkaufe. Und ich kann dann auch nicht alles irgendwo, gerade in Fashion-E-Commerce oder so, ich schmeiß alles in den Feuer-Sales und so weiter rein, naja, komm, dann geht's halt weg. Na, ich kann es halt viel, viel schöner, smoother skalieren. Und im Endeffekt, das eine Teil, was vielleicht Trendfarbe jetzt nicht Curry ist, sondern sagt, naja, gut, das ist halt weiß und das verkauft sich immer, beispielsweise, das kann ich dann noch für weniger, beziehungsweise nicht für dann diesen Zettel ausgeben. Wunderbar. Vielen lieben Dank dir erstmal, lieber Ralf, für das wahnsinnig gute und aussichtsreiche Gespräch. Jederzeit gerne wieder.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juli 2025. Es diskutierten Jörg Alexander Florin, Managing Consultant bei Syntellic, und Ralf Haberich, CEO von ShopGate. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.